Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Was für ein wunderschönes Stück Musik, das Air aus der D-Dur-Suite von Johann Sebastian Bach. Eine Musik, die wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Bach fast in Vergessenheit geraten war. So wie dessen Musik überhaupt. Für mich völlig unverständlich, aber am Telefon bin ich jetzt verbunden mit jemandem, der mir erklären kann, wie es dazu kommen konnte. Professor Dr. Peter Wolny ist Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und Germanist. Seit 27 Jahren ist er Mitarbeiter am Bach-Archiv in Leipzig. Seit 2014 ist er Direktor der Stiftung Bach-Archiv. Guten Tag, Herr Professor Wolny.
Guten Tag, Herr Mück.
Wer nicht als Kind am Klavier die Inventionen von Bach üben musste, wer nie das Weihnachtsoratorium gehört hat, wer nicht wie selbstverständlich die Goldberg-Variationen in einer der Fassungen von Glenn Gould besitzt, der wird aber sicherlich immerhin das soeben gehörte Musikbeispiel kennen, das, ich bin mir da sicher, mehrfach täglich in verschiedenen Radiosendern allein in Deutschland gespielt wird. Heute ist die Musik von Johann Sebastian Bach so allgegenwärtig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das einmal anders gewesen ist. Wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Bach im Jahr 1750 war dessen Musik weitgehend unbekannt. Herr Wolny, wie kam das?
Ich glaube, man muss bedenken, dass das 18. Jahrhundert insgesamt ein Zeitalter des Aufbruchs war. Man hat nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Das bedeutet für die Musikgeschichte, dass man laufend aktuelle, neue Musik hören wollte. Und wenn ein Komponist alt wurde, verstarb, dann ist die Musik mit ihm gealtert und schließlich zu den Akten gelegt worden. Und so ist es auch Johann Sebastian Bach gegangen. Und man muss gerechtigkeitshalber sagen, allen seinen Zeitgenossen ebenso. Die Leute wollten wirklich das Neue immer sehen und hören.
Der Grund, warum wir jetzt heute miteinander sprechen, ist eine der jüngeren Erwerbungen des Bach-Archivs. Sie haben gerade die Bach-Gesamtausgabe erworben, die Gustav Mahler einst besessen hat. Darauf kommen wir gleich zu sprechen und auch darüber, wie wichtig eine solche Ausgabe überhaupt war für eine Renaissance der Bachmusik. Als ein Meilenstein dieser Renaissance galt die Wiederaufführung der Matthäus-Passion von Bach im Jahr 1829 in Berlin. Das war 100 Jahre nach der Erstaufführung, fast 80 Jahre nach seinem Tod. Der Dirigent, der damals 20-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy, hatte eine Abschrift. Gedruckt wurde die Matthäus-Passion erst im Jahr darauf.
Ich habe eben gesagt, dass das 18. Jahrhundert ein Zeitalter des Aufbruchs war. Das gilt natürlich auch für das 19. Jahrhundert, aber im 19. Jahrhundert, speziell im Zeitalter des aufkommenden Nationalbewusstseins, muss man sagen, nach den Napoleonischen Kriegen, beobachten wir insgesamt in der Kunst- und Literaturgeschichte, dass man sich zurückbesinnt auf das, was eine Nation eigentlich ausmacht. Wie ist das zustande gekommen? Man schaut zurück, man schaut auf die Geschichte. Und zu diesem Zeitpunkt ungefähr beginnen eben auch die Anfänge dessen, was wir heute Musikwissenschaft, Musikgeschichte nennen. Man fragt danach, wie sind die Kunstleistungen überhaupt entstanden, die an der Schwelle zum 19. Jahrhundert da sind. Die Musik von Mozart beispielsweise und die Musik von Beethoven. Beide Komponisten sind als absolute Höhepunkte der deutschen Musik empfunden worden. Und man wollte wissen, was waren die Bedingungen für diesen Höhenflug der Kompositionskunst. Und auf diesem Wege ist dann irgendwann, eigentlich schon ziemlich bald, auch Johann Sebastian Bach wieder stärker ins Blickfeld getreten. Man hat gesehen, hier ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Komponist, der viele der Dinge, die Beethoven beschäftigt haben, auch schon irgendwie bearbeitet hat, der Dinge vorweggenommen hat, wenn man das so aus der Rückschau so bezeichnen will. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen, ein Komponist, ein Musiker wie Felix Mendelssohn, definiert sich ja selbst wie selbstverständlich über die Musik der älteren Generationen. Und zu seinem Selbstverständnis gehört auch, dass er sich einsetzt für die ältere Musik, dass er so etwas wie ein historisches Bewusstsein beim Publikum wecken will. Und in diesen großen Zusammenhang gehört einerseits Mendelssohns Aufführung der Matthäus-Passion, ein ganz gewagtes Unterfangen. Alle seine Berater und Freunde, Mentoren haben ihm eigentlich davon abgeraten. Es ist, glaube ich, Mendelssohns Weitblick in seinem Künstlertum zu verdanken, dass er sich über all die guten Ratschläge hinweggesetzt hat und dieses, man muss sagen, Jahrhundertereignis tatsächlich durchgesetzt hat. Als 20-Jähriger. Wenn wir jetzt einmal so in diesem Zeitalter des Historismus sind, da gehören natürlich auch die späteren Aktivitäten von Mendelssohn dazu. Als Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses hat er Serien von sogenannten historischen Konzerten veranstaltet und den Zuhörern, die, wenn sie nicht musikalisch vorgebildet waren, natürlich wenig von der Musik der alten Zeit wussten, so pädagogisch aufbereitete Programme präsentiert. Man hat bei Bach angefangen, ist über Händel und Haydn und Mozart bis zur Gegenwart gegangen und ein Zuhörer dieser historischen Konzerte konnte eben sich seine eigenen Gedanken darüber machen, wie die Musik zu dem geworden ist, was sie zu dieser Zeit war.
Sie sagten gerade Jahrhundertereignis, das muss ja schon im Vorfeld spektakulär gewesen sein. Da saßen Heinrich Heine, Hegel und Schleiermacher bei dieser Wiederaufführung der Matthäus-Passion dabei. Also das war offenbar schon ein Konsens.
Ja, das Ereignis ist, glaube ich, auch deshalb ein so großer Erfolg gewesen. Das sage ich jetzt, ohne die künstlerischen Leistungen von Mendelssohn in irgendeiner Form schmälern zu wollen, dass die Aufführung natürlich in der Berliner Tagespresse entsprechend angekündigt war. Man hatte Serien von Artikeln. Ein Freund von Mendelssohn, Adolf Bernhard Marx, hat dafür gesorgt, dass irgendwie das Publikum richtig vorbereitet wurde auf das, was es dann zu hören bekam. Also das Ganze ist auch einfach organisatorisch sehr gut eingefädelt gewesen. Und ich glaube, der Erfolg hat damit auch zu tun.
21 Jahre nach dieser Aufführung in Berlin im Jahr 1850 wurde dann die Bach-Gesellschaft gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine vollständige kritische Ausgabe aller Werke Bachs herauszugeben. Das hat dann 50 Jahre gedauert und die Bach-Gesellschaft wurde im Januar 1900 satzungsgemäß aufgelöst. Eine solche Gesamtausgabe hat dann Gustav Mahler erworben und wann immer er sich in sein Sommerhaus in den österreichischen Alpen zum Komponieren zurückzog, soll diese Bach-Edition die einzige Musik gewesen sein, von der er umgeben war und er soll dort intensiv Bach studiert und auf dem Klavier gespielt haben. Bach war offenbar sehr wichtig für Mahler.
Also das wissen wir ja aus Zeugnissen von Alma Mahler, die darüber berichtet hat. Mahler hat sich ja, ich glaube, 1901 dieses Haus am Wörthersee gebaut und separat ein bisschen den Hang hinauf ein kleines Komponierhäuschen noch erbauen lassen. Alma Mahler schreibt dann, das sei eigentlich nur ein einziges Zimmer gewesen, in dem ein Flügel stand. Und sie sagt dann, da war die Goethe-Gesamtausgabe, die Gesamtausgabe von Immanuel Kant und an Noten eben nur die Bach-Ausgabe. Und das sind die Bände, die wir jetzt erworben haben. Also mal das Exemplar der alten Bach-Gesamtausgabe, die, wie Sie sagten, zwischen 1850 und 1900 erschienen ist, die Mahler vollständig besessen hat und die im Familienkreis, zuerst im Besitz der Tochter, dann im Besitz der Enkelin, dann in einer Londoner Privatsammlung jetzt geschlossen an uns gekommen ist.
Man könnte sagen, die Voraussetzung dafür, dass Mahler sich derart von Bach inspirieren lassen konnte, ist ein Beispiel dafür, wie wichtig die Erforschung und Veröffentlichung von Nachlässen ist. Also im Grunde genommen betrifft das auch Ihre Tätigkeit.
Ja, selbstverständlich. Das Bach-Archiv versteht sich ja als ein das weltweit führende Forschungsinstitut zu allen Fragen der Bach-Forschung. Wir beschäftigen uns mit dem Schaffen und dem Leben Johann Sebastian Bachs natürlich als Zentrum. Wir beschäftigen uns mit den anderen Mitgliedern dieser Musikerfamilie, den Vorfahren Bachs, den Söhnen. Und wir beschäftigen uns natürlich auch, und das ist ein Aspekt, der eigentlich erst in den letzten 20 Jahren so richtig ausgebildet worden ist. Wir beschäftigen uns mit der Bach-Pflege. Was ist mit Bachs Musik passiert nach seinem Tod? Wie sind die Handschriften seiner Werke überliefert worden? Wer hat was besessen? Und dann im 19. Jahrhundert eben die Geschichte der Bach-Renaissance. Mendelssohn haben wir kurz angesprochen. Es gibt noch weitere Figuren. Und die Gründung der Bach-Gesellschaft im Jahr 1850 ist ein bedeutender Meilenstein natürlich in dieser Rezeptionsgeschichte, den wir auch verfolgen, und die Geschichte der Bach-Ausgabe und was sie bewirkt hat im Musikleben, ist für uns ganz wichtig. Jetzt ist mit dem Exemplar, das Gustav Mahler besessen hat, natürlich ein bibliografisch, aber auch musikgeschichtlich ganz besonders bedeutendes Exemplar in unseren Besitz gekommen, weil es sich eigentlich dauerhaft im Familienbesitz befunden hat, ist es der Forschung bisher nie zugänglich gewesen. Ich denke, so viel kann man sagen, auch wenn man bisher nur flüchtig die Bände durchgeblättert hat. Es findet sich unglaublich viel interessantes Material zu Mahlers Beschäftigung mit Bach darin. Er hat mehrere der Bände ganz sorgfältig durchgearbeitet, viele Eintragungen gemacht mit Bleistift, mit bunten Farbstiften und so weiter. Also man kann ganz deutlich sehen, auf welche Weise Mahler sich mit dem Schaffen Bachs auseinandergesetzt hat. Und das vielleicht Bedeutendste ist, dass in dem Band mit den Orchestersuiten, den vier Ouvertüren, auch einige Blätter in Mahlers Handschrift eingelegt sind. Also 5 Seiten Gustav Mahler Autograph sind auf diese Weise auch an uns gekommen. Und diese Blätter beschäftigen sich mit der Umarbeitung, mit der Neuinstrumentierung der Suiten, die Mahler ja auch als Dirigent irgendwie sehr geschätzt hat. All dieses im Laufe der Zeit selbst zu erforschen, beziehungsweise der Forscher-Community zugänglich zu machen, ist unsere Aufgabe, und wir freuen uns natürlich sehr, dass ein so bedeutendes Zeugnis von Mahlers Bach-Rezeption jetzt in Leipzig ist. Nicht zuletzt deshalb, weil Mahler ja 2 Jahre als Kapellmeister in Leipzig tätig war, von 1886 bis 1888. Vielleicht hat er in dieser Zeit auch die Bände erworben oder die Subskription auf die Ausgabe abgeschlossen. Das weiß man nicht so genau. Aber ich erhoffe mir von dieser Erwerbung für viele Jahre interessantes Forschungsmaterial und glaube, dass da noch sehr viel rauszuholen ist.
Nochmal im Detail. Gustav Mahler hat ja für eine Aufführung 1909 in New York 2 Suiten derart überarbeitet, dass er im Grunde diese beiden Suiten von Bach miteinander kombiniert hat. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass Kritiker den Umgang mit den originalen Kompositionen seiner Vorfahren, seiner Vorkomponisten kritisiert haben. Und er hat sie auch anders instrumentiert. Sie haben mir da im Vorfeld ein Foto geschickt von einer dieser von Ihnen gerade genannten Seiten, auf denen man das sehen kann.
Ja, also zu dieser Bearbeitungspraxis, das muss ich sagen, ist gerade aktuell ein ganz brisantes Forschungsthema. Wir sagen ja, wie selbstverständlich, Mendelssohn hat die Matthäus-Passion aufgeführt. Wenn man jetzt genau hinschaut, sich mit dem Notenmaterial beschäftigt, das Mendelssohn für die Aufführung 1829 benutzt hat. Übrigens befinden sich auch einige der Chorstimmen bei uns in der Sammlung, die haben wir vor wenigen Jahren auch erwerben können. Und wenn man dann noch schaut, wie er 1843, als er das Stück erneut, nämlich hier in Leipzig in der Thomaskirche aufgeführt hat, damit umgegangen ist, muss man feststellen, dass wir, wenn wir heute einer dieser Aufführungen beiwohnen könnten, Wir würden die Matthäus-Passion kaum wiedererkennen. Fast alle Arien, mit einer Ausnahme, sind von Mendelssohn gestrichen worden. Er hat großzügig uminstrumentiert und er hat das Stück, also ein barockes Oratorium, eigentlich in ein romantisches Chororatorium umgearbeitet. Also darauf Wert gelegt, dass die großen Chorsätze stärker in den Vordergrund treten, dass die betrachtenden Elemente, also die Arien, unterdrückt werden. Und Mendelssohn hat ja neben der Matthäus-Passion auch noch verschiedene Kantaten Bachs aufgeführt. Wenn man nur den Titel sieht, denkt man, ach, das Stück kenne ich, dann hat er das also gespielt. Wenn man auch da genauer hinschaut, sieht man, dass das alles Pasticci waren, also zusammengefügte Chorsätze aus verschiedenen Kantaten, die mit kurzen Rezitativen verbunden waren. Also die Bearbeitung, die Mendelssohn vorgenommen hat, klang eher wie Mendelssohn als wie Bach. Und in diesem Lichte muss man auch Mahlers Bearbeitung der beiden Orchestersuiten sehen. Mahler hat sich darum bemüht, Bach für ein großes Publikum, für das New Yorker Publikum, irgendwie schmackhaft zu machen, das irgendwie verstehbar zu machen. Und da hatte er offenbar die Idee, dieses Stück wird von den Leuten nur dann richtig verstanden werden, wenn sie das Gefühl haben, einer großen romantischen Sinfonie beizuwohnen. Und so hat klingt, wenn man sich die Aufnahme anhört, es beginnt ja mit der Ouvertüre, der langsamen Einleitung der H-Moll-Suite, tragischer Ton, man denkt an Beethovens 9. Sinfonie und solche Dinge. Und dann geht das also über die klassischen Sinfoniesätze. Das Scherzo an zweiter Stelle ist zusammengesetzt aus zwei unterschiedlichen Sätzen, auch der H-Moll-Suite. Dann kommt der große langsame Satz, das R, das sie ja schon gespielt haben, so als die große Epiphanie des Weltgeistes vielleicht. Und am Schluss steht eben das freudige Finale, die Gavotte aus der D-Dur-Suite, die eben auch festlich mit Trompeten besetzt ist, also viel stärker besetzt ist. Also Mahler hat dieses Stück offenbar ganz bewusst auf den Geschmack des New Yorker Publikums hin bearbeitet, weil er natürlich Erfolg haben wollte mit dieser Aufführung. Und wir wissen, er hat das Stück ist ja in New York dann zu einem richtigen Dauerbrenner geworden. Es gibt auch eine Ausgabe dieser Bearbeitung, die kurze Zeit später erschienen ist. Und wir können Wiederaufführungen in verschiedenen Konzertprogrammen verfolgen. Also das scheint geklappt zu haben. Und jetzt, wo wir einmal in New York sind und dem Bach-Publikum, man stellt sich ja immer so vor, gut, es gab in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Bach-Renaissance. In Deutschland, muss man sagen, sind ja erstmal nur ganz wenige Werke Bachs überhaupt bekannt geworden. Natürlich die Matthäus-Passion, die kannte vielleicht im späten 19. Jahrhundert jeder gebildete Konzertgänger. Die Kantaten waren völlig unbekannt, viele der Orchesterwerke auch. Man konnte ja mit den Instrumenten auch gar nicht mehr richtig umgehen. Und in New York, also in Amerika, war es so, dass um 1909 in den Konzertprogrammen überhaupt gar keine ältere Musik, also keine Musik des 18. Jahrhunderts jemals auftaucht. Das war also tatsächlich eine echte Neuerung, die Mahler da gewagt hat, ein vielleicht auch ganz riskantes Unternehmen. Aber ähnlich wie bei Mendelssohn 1829 hat sich Mahler 1909 offenbar hat die richtige Spürnase gehabt, was man machen kann.
Für alle, die diesen Podcast auf unserem YouTube-Kanal hören, werde ich an dieser Stelle mal die Bearbeitung der Gavotte von Mahler einblenden, sodass man die sehen kann. Aber um nochmal auf diese Bach-Renaissance zurückzukommen. Wir haben jetzt gerade gesagt, 1829, die Aufführung der Matthäus-Passion in Berlin. Welchen Meilenstein hat denn jetzt Mahler dargestellt in dieser Bach-Renaissance? War das dann sozusagen der Moment, in dem alle mit der Bach-Gesamtausgabe, die jetzt gerade auf dem Markt war, in die Vollen gingen und man jetzt überall Bach spielte?
Ja, ganz so war es um 1909 nicht. Man muss sich vergegenwärtigen, die Bach-Gesellschaft, die 1850 gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kompositionen Bachs dauerhaft zu bewahren, eben in dieser Gesamtausgabe, die dann über ein halbes Jahrhundert hinweg in 60 Bänden erschienen ist. Im Jahr 1900 war diese Aufgabe erfüllt. Die alte Bach-Gesellschaft hat sich aufgelöst, aber am selben Tag hat sich die neue Bach-Gesellschaft gegründet, zu deren Zielen es gehörte, die Musik Bachs, die nun als gesichert galt, als herausgegeben, als greifbar, dem Publikum nahezubringen. Und in diesem Zusammenhang sind die verschiedenen Aktivitäten zu bewerten. Und Mahler gehört hier eindeutig auch zu den frühesten und bedeutendsten Exponenten. Er besitzt die Gesamtausgabe und er sucht nach Wegen, die Stücke dem Publikum nahezubringen. Dass dies um 1909 nur in der Form von Bearbeitungen ging, muss man, glaube ich, aus der Zeit heraus verstehen. Mahler hat sich ja noch andere Stücke aus dieser Gesamtausgabe rausgesucht. Die Sinfonie, also die Instrumentaleinleitung aus dem zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums, gehört mit zu seinen Favoriten. Er hat dieses Stück eben auch aufgeführt. Und so kann man also anhand der Ausgabe, die wir jetzt hier haben und die wir auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, eben sehr gut nachverfolgen, welche Möglichkeiten ein Mann wie Mahler gesehen hat. Man kann vielleicht auch erraten, auf welche Widerstände und Vorbehalte er gestoßen ist, nämlich bei all den Werken, die er erstmal beiseite gelegt hat. Und natürlich ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wir haben jetzt über die Aufführungsgeschichte gesprochen, aber zur Bach-Rezeption gehört ja auch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Schaffen Bachs. Und hier muss man, glaube ich, eindeutig sehen, dass Mahler ab der fünften Sinfonie, die seine fünfte Sinfonie aus dem Jahr 1901 ist ein ganz wichtiges Zeugnis, seine Auseinandersetzung mit Bach, wenn man die an die wirklich ausgefeilte Polyphonie der fünften Sinfonie von Mahler denkt. Ähnliche Tendenzen findet man dann in der sechsten und siebten und vielleicht noch in der achten. Also hier ist, glaube ich, auch noch sehr viel an Forschungsarbeit zu leisten. Einfach zu sehen, wie sich der Komponist, der Künstlermaler mit dem Schaffen Bachs auseinandersetzt. Es gibt ja verschiedene Äußerungen auch Mahlers darüber. Er hat irgendwann mal gesagt, dass es niemals eine größere Polyphonie als im Schaffen Bachs gab und dass er selbst, je länger er Bach studiere, immer mehr und mehr davon lerne. Also dieser Lernprozess, dieser Prozess der künstlerischen Auseinandersetzung mit Bach, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich hier durch die Erwerbung der Ausgabe aus dem Nachlass Mahlers nochmal neu angegangen werden kann.
Jetzt möchte ich mal einen ganz großen Sprung machen von dem Jahr 1900 nach heute. Sie haben gerade die neue Bach-Gesellschaft genannt, die sich dann gegründet hat, nachdem die Gesamtausgabe da war, die sich bemüht hat, Bach weiterhin bekannt zu machen. Unter anderem auch mit der Veröffentlichung des Bach-Jahrbuches, dessen Herausgeber Sie, wenn ich richtig informiert bin, seit 15 Jahren sind. Und die Frage ist, wir haben eine Renaissance begonnen vor 190 Jahren. Wie sind denn die Herausforderungen heute? An welcher Stelle der Bach-Renaissance befinden wir uns heute? Und welche Herausforderung bedeutet das auch für Ihr Haus?
Also zum einen sehe ich eine der Herausforderungen unserer Zeit darin, die Erforschung von Bachs Leben und Schaffen voranzutreiben. Wir sind heute in der Lage, mit den modernen Methoden der Scans Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte ich Mikrofilme sagen müssen und all das. Also die Erforschung der mitteldeutschen Archive, der Bibliotheken. Und wir sind eben auf einem Stand der naturwissenschaftlichen Untersuchung von alten Handschriften und Büchern, sodass wir jetzt Dinge herausfinden können, die man vor 50 oder vor 100 Jahren noch gar nicht fragen konnte. Wir kennen Bachs Handschrift ganz genau, wir kennen alle Papiersorten, die er verwendet hat und können von daher oftmals sehr genaue Einblicke gewinnen in Bachs eigenes Schaffen, in die Chronologie seines Schaffens und so weiter. Also die Fortführung der Erforschung von Bachs Leben und Schaffen halte ich für eine Daueraufgabe, der sich auch unser Haus widmet. Und das Zweite ist, das betrifft jetzt die Aktivitäten der neuen Bach-Gesellschaft auch sehr stark, aber ich sehe unser Haus, das Bacharchiv Leipzig, da auch mit in der Pflicht, weil wir ja in jedem Jahr ein großes Bachfest hier in Leipzig organisieren. Es geht, glaube ich, heute darum, nicht so sehr das Schaffen eines weitgehend unbekannten Komponisten bekannt zu machen, sondern es geht darum, die Musik Bachs, die überall greifbar ist in Aufnahmen. Sie können sämtliche Handschriften im Internet frei zugänglich auf unserer Webseite Bach Digital abrufen. Aber es geht heutzutage darum, dieses kulturelle Erbe auch für die Zukunft zu sichern. Also dafür zu sorgen, dass die kommenden Generationen die Musik Bachs und anderer großer klassischer Meister noch genauso als das kulturelle Erbe der Menschheit begreifen, wie wir das heute tun. Und die Herausforderung ist gegen eine, ich würde mal sagen, eine immer zunehmende Beschleunigung der Berieselung durchs Internet, durch Nachrichten, die von allen Seiten auf einen einströmen, auch die Dauerberieselung mit Musik verschiedener Stilrichtungen. Also da dafür zu sorgen, dass ein Komponist wie Bach in seiner Bedeutung weiterhin präsent bleibt.
Das war ja schon im Grunde genommen ein wunderbares Schlusswort, und um dem zu entsprechen, hören wir jetzt gleich im Anhang nochmal ein paar Takte aus der besprochenen Gavotte. Das war ein Gespräch über die Bach-Gesamtausgabe, die Gustav Mahler besessen hat und die jetzt mit der Förderung der Kulturstiftung der Länder vom Bacharchiv in Leipzig erworben wurde. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn Sie auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, was die Kulturstiftung der Länder angeht, finden Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Ihnen, Herr Wollny, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mück.